Wir wollen zusammen ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament lesen und schlagen dazu den Lukas auf. Und zwar Lukas Kapitel 6, Vers 31. Lukas 6, Vers 31, wo es heißt: Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut auch ihr ihnen gleicherweise. Soweit das Wort Gottes für unser Thema von heute. Diese Bibelstelle ist den allermeisten Gläubigen ja bekannt. Die Aussagen gehören zu den Belehrungen unseres Herrn Jesus an seine Jünger, wie aber auch an uns. Schlimm ist es nur, wenn wir die Worte unseres Meisters und Herrn nicht verstehen. Denn wenn wir sie nicht verstehen, tun wir sie auch nicht. Eigentlich ganz einfach. Und wir können niemals davon ausgehen, dass bei Ungehorsam eines Kindes Gottes nur der Wille zur Sünde die Triebkraft des Ungehorsams ist. Vielmehr hat man die Worte Jesu soweit noch nicht verstanden. Warum verstehen wir die Aussagen unseres Herrn nicht recht? Wo doch der Herr ganz deutlich sagt: Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Weil wir meinen, wir hätten sie verstanden. Warum wir das denken, liegt daran, weil wir vom Verstand her die Dinge wissen. Wir lesen und überlesen Gottes teures Wort. Damit besitzen wir Jesu Worte nur im Kopf. Das ist die Problematik der Erretteten in der heutigen Zeit. Und daher leben und handeln viele Kinder Gottes aus dem Wissen ihres eigenen Verstandes. Solange wir aber um eine Sache des Wortes Gottes in uns wissen, leben wir nicht in tiefer Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Das Wissen macht uns nicht reich in Christo. Wohl aber das Verstehen seines Wortes in unseren Herzen. Und das ist der große Unterschied, mit dem auch wir hier zu tun haben. Denn sobald die Herzen der Kinder des Lichtes vom Wort erfasst sind, in einer ganz bestimmten Tiefe und Nähe unseres Gottes, folgen gehorsam zur Ehre unseres Herrn. Entsteht aber Gehorsam zur Schrift vom Verstand her, ist das Resultat Gesetzlichkeit. welche Gesetzlichkeit in der Zeit der Gnade nicht zur Ehre Gottes ist, sondern zur Befriedigung des Fleisches. Jeder einzelne Jünger Jesu hat eine insbesondere starke Beziehung dahin, zu denken, seine eigene Gedankenüberzeugung sei richtig. Das stimmt aber nur dort, wo Errettete in sein Wesen der Liebe Jesu umgestaltet worden sind. Wenden wir uns dem Text zu, dann fordert uns der Herr Jesus auf, indem er sagt, und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut auch ihr ihnen gleicherweise. Hier liegt der treue Herr den Lebensablauf hart oder gelinde in die Hand eines jeden einzelnen Menschen. Es wird wohl überhaupt kaum einen Menschen auf dieser Erde geben, der sich wünscht, nur mit äußerster Mühsal durch das Leben zu gehen. Mit dem wird irgendetwas nicht stimmen. Denn Mühsal als Ursache unserer Sünden ist Fluch. Das heißt mit anderen Worten, wer anderen das Leben schwer macht, bringt sich selbst den Fluch. Es sei denn, dass die Sünden bereinigt werden und auch Vergebung durch das Opfer Christi in Anspruch genommen worden ist. Es heißt hier nicht, wie euch die Menschen tun, so tut auch ihr ihnen gleicherweise. So steht's nicht geschrieben. Denn das wäre nichts anderes als Rache nehmen. Haust du meinen Koreaner, hau ich deinen Koreaner. Vor 30 Jahren. Der Herr aber sagt, und wie ihr wollt, das sind schon interessante Aussagen. O Geschwister, die Bibel Gottes Wort ist von A bis Z, vom Anfang bis zur letzten Seite hochinteressant. Es liegt wohl daran, dass wir den Herrn bitten sollten und bitten müssen, dass er uns das Wort aufschließt. Und wie ihr wollt. Hier legt Gott uns etwas verantwortlich in die Hände. Bruder und Schwester, du bist selbst verantwortlich für deinen eigenen Lebensablauf der Gemeinschaft mit Jesus, dem Herrn. Also spricht der Herr die freie Willensentscheidung des Menschen an. Damals wie heute an diesem Satz hat sich nichts geändert, es sei denn im Wohnzimmer der Kalender. Da verändert sich jeden Tag um eine andere Seite. Aber beim Herrn verändert sich nichts. Die freie Willensentscheidung ist für uns der Ausgangspunkt unserer großen und größten Lebensentscheidungen überhaupt. Wie es der Herr in Offenbarung 22, Vers 17 hinein hinterlassen hat oder hineingelegt hat, ist es die freie Willensentscheidung, das Wasser des Lebens zu nehmen. Und wir fügen dann hinzu oder auch nicht. Denn die allermeisten Menschen nehmen dieses Lebenswasser nicht. Dabei geht es in der Annahme um das ewige Leben und in der Nichtannahme um die ewige Verdammnis. Die Annahme der Errettung durch Gottes Gnade steht aber zugleich auch mit unserem Glauben in Verbindung. Denn ohne Glauben vermag niemand Gott zu gefallen. Auch dann, wenn wir die Rechtfertigung in diesem Glauben haben, welches ja, wie wir wissen, die menschliche Seite ist, besteht der Herr als Willensbestätigung auf unserem Glauben. Er muss da sein. So steht es auch wörtlich geschrieben, der muss glauben, dass er ist. Das sind Grundzüge der Heiligen Schrift. Möchte es bei uns, wie bei den zwei Blinden, in Matthäus 9, Vers 29 sein, deren Augen der Herr Jesus anrührte und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Das sind Worte. Geschwister, die könnte ein sündiger Mensch nie erfinden. Dann wäre das blanker Unsinn. Das kann überhaupt nur der sagen, von dem der Glaube kommt. Er ist der Anfänger, Vollender, aber auch der Geber des Glaubens eines jeden Glaubenden. Besehen wir dieses Gotteswort. Euch geschehe nach eurem Glauben. Für die Glaubenden von damals, wie auch heute, so finden wir genau darin die freie Willensentscheidung enthalten. So wie es dem Glaubensstand entspricht, will der Herr uns bestätigen. So wie wir glauben, will der Herr sich an uns unserer Glaubensstärke oder Glaubensschwäche entsprechend verhalten. Das heißt, er verlangt von einem Glaubensschwachen niemals, dass etwa Mauern Jerichos einfallen sollen. Und wir können uns nicht in der heutigen Zeit nicht darauf berufen, dass wir sagen, naja, diese Kesselflicker, die nur um Jericho rumgelaufen sind, die hatten Redeverbot wegen ihres Unglaubens. Das ist zwar richtig, aber darauf können wir uns nicht berufen, weil Gott in einer anderen Haushaltung, nämlich in der des Gesetzes, sich verherrlichen wollte nach seinem Wollen und Tun. Denn der Glaube in der Zeit, in der das Gesetz galt, war ein Nebenwerk unseres Gottes, während der Glaube heute in die Vordergründigkeit gerückt ist und gleich hinter der Gnade Gottes rangiert. Nämlich, es ist die heutige menschliche Seite, in der wir die Rechtfertigung oder die Rechtsprechung allein durch diesen Glauben empfangen. Wie so sehr stehen wir alle in der großen Verantwortung darin vor unserem Herrn und Gott. Wir werden über unseren Glauben vor dem Herrn am Richterstuhl Christi zu befinden haben. Ich sag's heute, damit niemand dort irgendwie enttäuscht sei. Dort gibt's keine Enttäuschungen durch unseren Herrn, höchstens durch uns selbst. Dort kommt die Seite unserer Ernüchterung. Da werden wir nüchtern gemacht. Wenn wir uns aber auf einen Standpunkt stellen, der treue Herr wird uns dies oder jenes geben, wenn wir darum bitten, die Schrift bestätigt, dann wird es uns werden. Das sagt nicht irgendwie ein Bruder sowieso oder eine Schwester von da oder dort, sondern das redet und sagt und gibt uns schriftlich der lebendige Gott in seinem Wort. So wir aber denken oder sagen, na, ob das was wird, dann geschieht es eben nicht. Und alle Glaubenden rangieren zwischen den zwei Aussagen. Mehr nach oben oder mehr nach unten. Ebenso besitzen wir desgleichen im Textwort den freien Willen, ob wir etwas wollen und wie wir das wollen. Das hat Gott in unseren Glauben hineingelegt, in die freie Willensentscheidung, die Gott den Geschöpfen Mensch und Engel gegeben hat, schöpfungsverbunden. Darum spricht nun der Herr, dass euch die Menschen tun sollen, worin vorgestellt ist, dass diese Menschen tun sollen, wie wir es wollen. Das ist da drin. Es heißt hier nicht, dass euch die Menschen tun wollen. Das steht eben nicht geschrieben, sondern sollen. Dem menschlichen Willen oder dem Willen des Menschen wollen wir doch gar nicht unterworfen sein. Sondern die Menschen sollen dem unterworfen sein, was wir Gottes verbunden wollen. Dann läuft's recht. Deshalb bat doch der König David nach seiner Sünde, der Volkszählung, er kam da, das war, glaube ich, der Prophet Gad, und sprach, aber in die Hand des Menschen lass mich nicht fallen. Das würde geheißen haben, sich dem Willen des Menschen auszuliefern, das ja nicht. Wie wir da heraus ersehen, liegt die Bitte sowohl bei David wie auch im Textwort nicht im Willensbereich der Menschen in Klammer wollen, sondern
wie wir es möchten, in Klammer, wie ihr wollt.
Und jetzt kommen wir zur Frage, wie wir wollen, wie uns die Menschen behandeln sollen. Viele Beispiele werden uns in der Heiligen Schrift geschildert. Nur ganz kurz. Der Kain behandelte seinen Bruder Abel. Und der lag anschließend am Boden. Der Mose behandelte einen Ägypter nach der Weisheit Ägyptens, der lag anschließend am Boden. Der Saul ließ 85 Priester aus dem Hause Ahimelechs behandeln und ermorden. In der Schrift heißt es, welche alle das Ephod trugen. Sie alle lagen anschließend am Boden. Soweit die wenigen Beispiele dafür, wie auch solche, die es betraf, nicht wollten. Die wollten das nicht, was ihnen widerfuhr. Hier aber im Textwort ist es die Seligpreisung derer, die das Wesen Christi annehmen, um mit dieser Ausrüstung in die damals, heute vorhandene Gnadenzeit einzutreten. In unserem Text hat Gott ein Zeugnis hineingelegt, uns dem Nächsten gegenüber so zu verhalten, wie wir dies wollen. So haben wir uns dem Nächsten gegenüber zu verhalten. Und zwar genauso, wie wir es wollen, selbst behandelt zu werden. Der Schlüssel, der eigentliche Schlüssel des Verständnisses liegt in den Textworten: Tut auch ihr ihnen gleicherweise. Wir sollen ihnen gleicherweise tun, sagt hier die Schrift, wie wir behandelt sein möchten. Die Anweisung des Herrn Jesus damals gilt auch uns heute, war schon ausgedrückt, aber wir müssen es hier noch einmal sagen, damit niemand auf die Abwege kommt, zu konstatieren, naja, das war damals Übergangszeit und solcher Palaver wird ja in der Gemeinde Jesu herangezogen, weil man die Bibel nicht kennt. Danach haben wir uns gegenüber andere so zu verhalten, wie wir es wünschen, selbst behandelt zu werden. Darum lässt sich des Herrn Wort im Text allein nur in der Liebe Jesu erfüllen. Überall dort, wo diese Liebe des Herrn nicht vorsteht, herrscht zwar mehr oder weniger die Auseinandersetzung.
regiert aber das Fleisch,
ob's mehr oder weniger ist.
Weil wir heute in der Zeit des Dienstes des Geistes, Römer 8, Vers 3 bis 4, leben, wünscht Gott, dass auch wir im Geiste wandeln.
So steht es ja auch im Galaterbrief. Wandelt im Geiste und ihr werdet die Frucht des Fleisches nicht vollbringen.
Es ist also, Siegesleben hängt also ab von unserem Wandel im Geiste.
Ich bin bis heute noch nie einem Kinde Gottes begegnet, der Probleme hatte oder mir sagen musste, ich habe zu viel Wandel im Geiste. Das gibt's überhaupt nicht.
Es gibt bei uns nur Minuswerte, aber niemals über das von Gott erwartete Maß hinaus zu sein. Die Folge von dieser Fleischesregentschaft in uns ist Zwietracht und Bosheit. Ich rede hier auch von Kindern Gottes, nicht etwa von der Welt. Es ist eine Anweisung unseres Herrn, die da lautet, tut auch ihr ihnen gleicherweise. Vollziehen wir die Anweisung der Schrift nicht, stehen wir in dieser Frage eben auch außerhalb des Willens Gottes. Es wäre falsch, von den anderen das zu erwarten, was wir zu tun haben, und wir würden es nicht erbringen. Wegen Mangel an Heiligung der Erlösten ist das Wesen der Liebe Jesu nur in ganz wenigen Gläubigen zur Schau gestellt und ausgelebt worden. Natürlich in jedem ein Stück, aber ich meine hier, dass diese Liebe Jesu dominieren sollte über alles, was unser Menschsein betrifft. Und genau das ist einer der Punkte, an der die Gemeinde Jesu von jeher krankte und Mangel hatte. Die Ursache dieses Defizits im Ausleben der Liebe Jesu ist allein nur das Werk der Sünde in den Seinen. In der Person des Herrn Jesus, ganz leuchtendes Vorbild. In der Heiligen Schrift besitzen wir aber auch genaues Anweisungen über das Wirken dieser Liebe des Herrn. Warum nur fällt es den Erretteten so schwer, sich im größten und schönsten Wesenszug Jesu zu bewegen? Warum tun sich die Kinder des Lichts, obgleich sie durch Jesu Liebe Errettung fanden, so weh, anderen diese Liebe Christi beständig zukommen zu lassen? Wir müssen ihnen nicht die Augen auslecken, das ist hier nicht gemeint, sondern hier ist gemeint, dass wir unser Fleisch zurückhalten. in keinem anderen Charakterzug des Herrn haben wir so viel Rückstand wie in seiner Liebe. Ich sag's. Denken wir an die Erkenntnis. Da haben wir diesen Rückstand nicht. Dabei hat gerade die Liebe des Herrn jene Eigenschaft, uns zu erbauen und uns zu erhalten. Gleich wie die Liebe des Herrn uns erhält und uns auferbaut, so erbauen wir auch, oder so erbauen auch wir in und mit der Liebe Jesu den Nächsten. Wann? Wenn wir da drin wandeln. Um die Liebe des Herrn Gott gewollt weiterzugeben, hat er uns die Gemeinschaft mit sich und untereinander geschenkt. Sobald wir uns nicht in diese seine Gemeinschaft einreihen, und zwar nicht wie wir, sondern wie er das will, haben wir auch keine Gemeinschaft untereinander. Eines bedingt das andere. Mir kann niemand erzählen, jemand hätte eine große Gemeinschaft mit Jesus, wenn er nicht die Gemeinschaft untereinander erkannt hat. Das ist genau das Gleiche, als wenn mir jemand erzählen will. Er kann zwar kein Einmaleins, aber dafür errechnet er sphärische Trigonometrie. Das ist ein kompletter Unsinn. Dann können wir die Liebe Jesu auch nicht an den Nächsten weitergeben, wenn wir nicht die Gemeinschaft untereinander pflegen, die der Herr Jesus gepflegt hat, der da sagt, seid meine Nachahmer. Der Herr Jesus hat das so deutlich gezeigt, dass er gleich 12 von diesen Jüngern der Gemeinschaft wegen um sich hatte. Wer kann das schon sein, der das anders weiß als unser Herr oder besser weiß? Wir kommen jetzt zu einer Praxis innerhalb des Lebens der Kinder Gottes. Einer der sich beständig wiederholenden Fehler in der Gemeinschaft von Menschen, aber ich rede hier insbesondere von Gläubigen, von Erretteten, soll hier nachgenannt, angesprochen und behandelt werden. Es ist ein Vorgang, der sich in der Gemeinschaft, insbesondere auch von Eheleuten, oft einschleichend oder schleichend Einlass begehrt, aber Jahr um Jahr härter zu werden erscheint. Es ist ein übler Zustand, ein Zustand von unten, der da lautet, vom anderen etwas zu erwarten. wo der doch meine schwachen Seiten kennt, nimmt überhaupt keine Rücksicht auf mich.
Geschwister, das ist ein ganz, ganz häufiges Problem in der Gemeinde Jesu.
Zumeist handelt es sich um die Erwartung von Verständnis in bestimmten Dingen, bei dem der Erwartende immer gelitten hat. Mangel am Verständnis des anderen. Die Generalschuld bei Zwistigkeiten liegt aber immer bei denen, die vom anderen im Herzen oder auch akustisch herausgetönt Rücksichtnahme erwarten.
Es sei mir erlaubt, in Freiheit zu reden.
Sie wollen nur Verständnis entgegennehmen, wo man selbst so sehr leidet. Mehr wollen sie doch gar nicht. Dabei sagt Gottes Wort, dass Geben seliger ist als Nehmen.
Er fängt schon an.
Und zugleich muss hier auch betont werden, dass wir aber nie mit Erwartungen geben dürfen.
Soweit können wir heute gar nicht gehen. Das ist noch ein Nebengebiet, mit Erwartungen geben. Das ist Betrug. Vollendeter Betrug. Ist im bürgerlichen Gesetzbuch eine strafbare Handlung? Da kann man nachlesen, im Strafgesetzbuch, wie viel drauf steht. Und unter Gläubigen sollte das so hingehen,
niemals. Nein, nein.
Gott ist ein gerechter Gott.
Menschen enttäuschen andere. Der Herr Jesus ist nie von Menschen enttäuscht worden. Warum nicht? Weil er nie von ihnen etwas erwartet hat.
Auch nicht vom Judas.
Und niemand sollte sagen,
der Jesus hätte nicht vergeben. Nein, nein. Das können wir bei allen anführen, nur bei Herrn Jesus nicht.
Wir haben den Auftrag als Kinder Gottes, allein nur zu geben und haben nicht das Recht, auch das Allergeringste vom anderen zu erwarten, sonst sind wir Betrüger, allerwenigstens Selbstbetrüger.
Und Selbstbetrug ist auch Betrug.
Erwarten Eheleute voneinander, dann liegen beide schief. Gebe ich dem, der falsch liegt, dann wird er infolge meiner Zuwendungen der Liebe nachdenklich werden. Bringen wir die Dinge doch ins Heiligtum, dann erfüllt sich ein Bibelwort, in Sprüche 25, Vers 11, wo es heißt, Sprüche 25, Vers 11, goldene Äpfel
in silbernen Prunkgeräten. So ist ein Wort geredet zu seiner Zeit. Und genau das ist unser Textwort von heute, welches wir als Überschrift haben. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut auch ihr ihnen gleicherweise. Geschwister, das, was wir heute hörten, ist ein Wort des Herrn an unsere Herzen gerichtet, dieweil unser Gott allein damit beschäftigt ist, unsere Herzen zu erfreuen. Du, Bruder, der du verheiratet bist, denke daran, dass du und deine Gattin im Fleische leben. Bring ihr ab und zu etwas mit. Es muss kein Strauß von 180 Mark sein. Bring ihr etwas mit, Aufmerksamkeit. Manchmal ist's ein liebendes Wort, auf das die Gattin wartet. Gottes Wort sagt, dass wir bei ihnen zu wohnen haben als bei schwächeren Gefäßen. Übertrage dein Mannsein nicht auf deine Frau. Und du, Frau, erfreue das Herz deines Mannes mit dem, von dem du weißt, das liebt er, das hat er gern. Das ist das Verhalten unseres Gottes zu uns. Und darum, und genau darum, preisen wir seinen Namen, weil wir alle das tun dürfen und das tun können, was das Herz unseres Herrn erfreut, tun wir's. Weil ewiger Lohn damit verbunden ist. Amen.